SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Bernd Lechler und wir haben den 10. September, das ist auf Betreiben der Weltgesundheitsorganisation WHO, seit 16 Jahren der Welttag der Suizidprävention. Aus diesem Anlass möchte SWR 2 Tandem die Arbeit von Menschen würdigen, die Suizidgefährdeten und deren Angehörigen Beistand leisten. Und das tut Dorothea Manz, seit vielen Jahren hauptamtlich bei der Karlsruher Beratungsstelle von Arbeitskreis Leben. Schnell und unbürokratisch soll da Unterstützung bekommen, wer in einer Lebenskrise oder einer scheinbar ausweglosen Situation steckt. Gemäß der Devise »Darüber reden kann helfen«. Guten Abend, Frau Manz.
Guten Abend.
Seit 16 Jahren gibt es diesen Welttag. Hat der was verändert? Zum Beispiel, wie wir über das Thema Suizid sprechen und denken, hat sich das im letzten Jahrzehnt gewandelt?
Es hat sich auf jeden Fall gewandelt, weil Suizid ein bisschen aus dem Tabu herausgehoben wird. Damals mit dem Fußballer Robert Enke hat es angefangen, dass tatsächlich die Menschen aufmerksam geworden sind. Was bedeutet Suizid? Jetzt hat ein berühmter Mensch, ein Promi praktisch, ein Star, trotzdem Suizid begangen, obwohl er ja vermeintlich alles hat, alles da ist. Und dadurch hat sich das mal ein bisschen, auch die Depression dadurch, ein bisschen in den Vordergrund gespielt.
Die Leute, Frau Manz, die Sie anrufen oder eine Mail schreiben oder bei Ihnen vorbeikommen, sind das dann vor allem Menschen, die darüber nachdenken, sich das Leben zu nehmen? Oder sind es Freunde, Familie, Angehörige, Kollegen, die sich um jemand Sorgen machen?
Beides, sind beides. Also ja. Ein Teil, eine Gruppe sind eben Menschen, die suizidgefährdet sind, die in einer Krise erstmal sind. Man muss ja nicht immer gleich suizidgefährdet sein. Die Unterstützung suchen, die merken für sich, sie kommen immer zurecht und rufen dann an oder schicken eine Mail oder stehen auch manchmal, wenn sie ganz verzweifelt sind, auch in der Tür. Die anderen sind eben tatsächlich Angehörige. Manchmal auch Kollegen oder Lehrer kommen mit ihren Schülern, wenn irgendwas in der Schule nicht läuft oder wenn die Jugendlichen sich äußern, dass sie nicht mehr leben wollen, melden sich auch bei uns. Und die dritte Gruppe sind Hinterbliebene, die jemand verloren hat durch Suizid.
Auf die kommen wir dann auch noch zu sprechen. Was bringt Menschen, das ist sehr allgemein gefragt, aber klassischerweise dazu, dass sie wirklich nicht mehr leben wollen?
Na, da gibt es verschiedene Ursachen, klar. Einmal eine psychische Erkrankung kann eine Ursache sein, im Schwerpunkt dann auch die Depression. Das sind doch schon viele, die sich melden, die eine Depression haben, die es zum Teil aber auch gar nicht wissen und merken nur, es geht ihnen immer schlechter. Sie wissen nicht genau, warum geht es mir nicht gut, warum kriege ich nichts mehr auf die Reihe, warum habe ich keine Lust zu nichts mehr und so. Und die kommen her und fragen dann eben nach, ich weiß gar nicht, was ich habe oder was mit mir los ist. Ich will nicht mehr leben oder ich habe ständig Suizidgedanken und ja, es passt nicht mehr in meinem Leben.
Gibt es auch sonst, also unabhängig jetzt von so einer Depression, eine bestimmte Disposition oder also ein Wesen, das Suizidgedanken begünstigt? Weil es gibt ja wahrscheinlich für jeden Suizidgefährdeten jemand, der in derselben Situation steckt oder in der schlimmeren und überhaupt nicht gefährdet wäre.
Ja, also bei jedem Gefährdeten, sage ich immer, steht auch eine Geschichte hinten dran. Es kann ja sein, dass man es wirklich von klein auf schwer hat im Leben und dadurch nicht gelernt hat, mit Krisen zurechtzukommen oder gerade dadurch gestärkt ist, dass man eben viele Krisen schon gehabt hat und sagt, okay, ich komme da auch wieder raus. Ich habe das gelernt, aus einer Krise wieder rauszukommen. Und die schaffen das dann auch irgendwie und sind nicht automatisch suizidgefährdet. Und oft kommen mehrere Dinge auch noch zusammen. Vielleicht das Umfeld stimmt nicht oder es hört einem niemand zu, man wird nicht ernst genommen, man wird nicht wertgeschätzt. All diese Dinge können noch dazukommen zu einer ausweglosen Situation vielleicht jetzt. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand sich in Trennung befindet, der Ehemann verlässt einem und dazu kommt noch, dass man sowieso vielleicht mit dem Selbstwertgefühl nicht so ganz oben ist, dass es dann schneller passieren kann, dass man in eine suizidale Krise kommt.
Wie groß ist dieses Problem oder das Phänomen Suizid? Wie häufig nehmen sich in Deutschland Menschen das Leben?
Ja, jährlich sind es so an die 10.000.
An die 10.000. Mhm. Steigt die Zahl? Wird die weniger?
Nein. Hält sich die Waage ein bisschen. Mal sind es ein bisschen mehr, mal sind es ein bisschen weniger. Aber so mit 10.000 ist so im Schnitt.
Und Alter, Geschlecht, Milieu, gibt es da gesellschaftliche Gruppen, die stärker bedroht sind?
Mittelalter ist also schon mehr, also es gibt mehr Suizide.
Was ist das für eine Spanne?
Also zwischen 40 und 60, so ungefähr, ja. Ja, es ist auch, also Jugendliche gibt es viele Suizide, aber da sind wieder mehr die Suizidversuche größer. Man weiß ja gar nicht immer, ob es ein Suizidversuch war oder nicht, wenn jetzt ein junger Mann gegen einen Baum fährt, war das jetzt Absicht oder war das jetzt keine? Wenn sie keinen Brief hinterlassen, weiß man ja gar nicht, was da genau passiert ist. Also die Dunkelziffer ist auch sehr hoch.
Aber wenn jemand bei Ihnen anruft, ist es dann nicht so, dass der oder die schon irgendwie beschlossen hat, dem Leben noch eine Chance zu geben?
Genau, das ist richtig. Also ich sage immer, die bei uns anrufen, da haben wir auch eine Chance, was zu bewirken oder sie zu erreichen, weil die suchen sich ja Hilfe. Die wissen, die merken ja, sie kommen nicht mehr klar und gehen irgendwo hin oder werden geschickt oder suchen im Internet, wer oder was kann mir helfen. Was macht noch Sinn? Macht es noch Sinn? Gibt es dann einen Grund, weiterhin da zu sein oder beschließe ich eben, mich umzubringen?
Gibt es Leute, die immer wieder kommen und Sie um Rat bitten?
Ja, gibt es auch, ja. So Wiederaufnahme, sage mir, die kommen immer wieder mal. Ja, es gibt schon Menschen, denen geht es dauerhaft auch im Leben schlecht. Und dann kommen sie aus dieser Krise wieder raus, dann kann ein Jahr, zwei auch gut sein. Und dann melden sie sich wieder, oh, Frau Manns, mir geht es nicht so gut, kann ich nochmal zum Gespräch kommen. Dann versuchen wir einfach immer wieder in der Beziehung da zu sein, zu sprechen, nochmal zu gucken, was hat denn jetzt geklappt und was hat denn nicht geklappt, was könnte man vielleicht nochmal anders machen. Einfach, dass jemand da ist, der ihnen zuhört, der sie ernst nimmt und auch sich ein bisschen um sie kümmert.
Wie gehen Sie da vor? Also wie fängt so ein Gespräch mit jemandem, der zum ersten Mal da ist, normalerweise an?
Also erstmal stelle ich mich vor, dass ich jetzt die Hauptamtliche hier bin und dass wir jetzt zusammen einfach mal ein bisschen Zeit verbringen, so eine halbe, dreiviertel Stunde zusammensitze und dass mich jetzt einfach mal interessiert, was ist jetzt das Problem oder wo kommt der Konflikt her oder wo kommt die Krise her und wie kann ich vielleicht unterstützen? So mal zum Einstieg.
Und erkennen Sie dann so an bestimmten Äußerungen, wie der Fall gelagert ist und was Sie am besten jetzt sagen? Haben Sie da so einen Werkzeugkastenberaterischen?
Nee, nicht wirklich. Also es geht viel aus dem Bauch raus, würde ich jetzt mal so sagen. Das kommt ganz drauf an, manche reden ganz schnell und ganz viel und haben großer Redebedarf. Dann ist einfach wirklich nur mal dran zuzuhören und mal da zu sein. Und bei anderen muss man so ein bisschen vorsichtig sein und nachfragen, bis sich überhaupt mal ein kleines Bild ergibt. Und dadurch, dass ich auch sage, es ist vertraulich hier, ne, und es wird ja kein Vertrag gemacht, jeder kann jederzeit auch sagen, es passt für mich nicht, ich kann ja wieder gehen, versuche mir einfach so Stück für Stück eine Beziehung aufzubauen.
Und was ist das Ziel bei so einem ersten Gespräch?
Dass er bei uns andocke. Meist passiert das ja schon am Telefon, also dass ich am Telefon schon spreche und versuche ein bisschen auszuloten, um was geht's denn jetzt genau, wie akut ist jetzt auch die Lage. Das kann ja mal ganz akut sein, dass wirklich jemand sagt, ich kann jetzt wirklich nicht mehr, ich brauche ganz dringend Hilfe. Dann versuche ich mir natürlich am gleichen Tag noch ein Gespräch anzubieten. Das machen wir natürlich dann auch selber, weil bis ich dann den Ehrenamtlichen aktiviert habe, das ist einfach zu umständlich für uns, ne? Das machen wir dann selber oder ich sage, ich habe sie jetzt in meiner Kartei, ich habe sie jetzt aufgenommen, ich rufe jetzt meinen Kollegen an und der wird sich bei Ihnen dann melden und mit Ihnen einen Termin ausmachen und dann geht es so langsam an. Und dann frage ich auch nochmal nach, Sie sind jetzt angedockt bei uns, ist das jetzt so in Ordnung? Und oft reicht es schon mal, dass Sie wissen, da ist jetzt mal jemand.
Haben Sie ein Beispiel, also wie so der lösende Moment in dem gelungenen Gespräch aussehen kann?
Also wenn Sie selber erkennen, was los ist, das ist jetzt einfach nur eine Krise, eine Trennung ist schmerzhaft, eine Trennung ist schwierig, ne? Das ist das eine. Das andere, wenn sie sich darauf einlassen können, dass eine Depression da ist, zum Beispiel jetzt, dass man sagt, okay, es ist eine Depression, da können wir nur begrenzt auch unterstützen. Das heißt, sie müssten parallel jetzt auch mal noch zum Arzt gehen und eine Diagnose stellen lassen oder vielleicht auch eine Therapie beginnen. Können ja parallel, bei uns läuft es dann einfach noch weiter, bis sich dann einfach ein anderes Hilfeangebot eben auftut.
Und dann kann es wahrscheinlich aber auch sein, dass man scheitert, oder? Dass jemand geht und man hat ihn nicht wirklich erreicht.
Ja, das kann auch sein. Also ich habe schon einige gehabt, die dann sagen, nee, also das gefällt mir jetzt hier nicht und sie sind genauso wie alle anderen in der anderen Beratungsstelle und ich komme hier nicht weiter und die gehen dann.
Und Sie verfolgen das dann auch nicht weiter?
Nein, nein, das wären dann zu viele, wo immer wieder kommen. Also nee, verfolge ich nicht.
Haben Sie dann einen bestimmten Auftrag?
Also unser Auftrag ist jetzt keine Therapie zu machen, grundsätzlich nicht, sondern wirklich Beratung und Begleitung auf Zeit. Eine gewisse Zeit lang. Es gibt Menschen, die sind zweimal da, es gibt Menschen, die sind 20 Mal im Jahr da und manche habe ich jahrelang, gerade bei Hinterbliebenen, dauert es oft auch länger, die Trauerbegleitung. Also ist ganz individuell.
Im Durchschnitt, habe ich gelesen, sind 6 Menschen von einem Suizid direkt mit betroffen. Das können mit Arbeitskollegen und erweitertem Bekanntenkreis auch 100 sein. Am stärksten betroffen sind natürlich die direkten Angehörigen. Partner, Kinder, Eltern, enge Freunde. Wie schwer ist es, Frau Manz, für diese Trauernden dann Worte zu finden? Wie kommen Sie mit denen ins Gespräch?
Also das ist schon ganz schwer. Ne? Kommt drauf an, wie lang ist es schon her, ist der Suizid ganz frisch? Also Leute rufen an, das ist ganz frisch oder ist schon ein halbes Jahr her. Die sind ja, also Trauer ist ja so schon schlimm, wenn man jemanden verliert, den man geliebt hat. Und wenn es durch Suizid ist, das ist richtig fassungslos. Die sind ganz fassungslos, geschockt, wissen nicht, wie was eigentlich passiert ist. Es zieht ihnen förmlich auch den Boden unter den Füßen weg. Also es ist schon eine richtige Ausnahmesituation.
Und Sie kriegen dann wahrscheinlich viele Arten von Selbstvorwürfen auch zu hören, oder? Die Leute haben ja Schuldgefühle.
Ja, Schuldgefühle ist ein Thema und auch Vorwürfe und ja, was habe ich falsch gemacht? Was habe ich nicht bemerkt? Warum habe ich es nicht bemerkt? Warum habe ich nicht besser hingeschaut? Und. Also diese Vorwürfe stehen oft ganz im Vordergrund.
Wie gehen Sie mit denen um? Was sagen Sie dazu?
Also ich versuche dann mal ein bisschen so über die Theorie zu erklären, warum jemand sich vielleicht das Leben nimmt, wie man zu einer Krise kommen kann und dass es oft nichts damit zu tun hat, dass die Angehörige jetzt nicht aufgepasst haben oder das irgendwie nicht mitgekriegt haben, sondern dass die oft in einer ausweglosen Situation sind, aus der sie auch nicht rauskommen. Und auch scheinbar, obwohl da Leute sind, die sich um sie kümmern würden oder mit ihnen sprechen würden, wird es nicht mehr so wahrgenommen, dass da wirklich jemand noch da ist, der einem helfen könnte.
Aber wahrscheinlich haben Sie ja manchmal auch Leute da sitzen, wo Sie sich denken, na, hättest du mal reagiert?
Nein, nee? nein. Ist mir eigentlich jetzt noch nie passiert, dass ich da saß und gedacht habe, na, da hätte ich vielleicht auch oder so. Nee, gar nicht. Oft sind es auch Eltern. Es sind viele junge Männer. Also jetzt bei uns kommen halt jetzt tatsächlich Eltern viel an, wo junge Männer sich das Leben nehmen, wo gar nicht vorher krank war oder irgendwas erkennbar war, dass es denen wirklich richtig schlecht geht. Im Gegenteil, oft sind sie auch sehr intelligente Menschen, im guten Netzwerk drin, in Vereine integriert und mit Freunden, sodass das dadurch nochmal, das Ganze nochmal schwieriger ist. Was ist denn da jetzt passiert? Warum haben wir nie bemerkt, wie schlecht es jetzt jemand geht?
Können Sie denn dann mit einer Erklärung aufwarten, die da hilft?
Eine Erklärung nicht wirklich, sondern mehr so ein bisschen, also für uns gilt es einfach mit auszuhalten, die Trauer auszuhalten, da zu sein und zuzuhören, weil oft ist so, dass nach einem halben Jahr niemand mehr drüber sprechen will. Ja, jetzt kommt es immer noch mal mit dem und immer wieder mit dem. Und bei Trauernden, also Hinterbliebenen nach Suizid, kann das ja Jahre dauern, bis man das einigermaßen verschafft hat. Ne? Und ich sage dann auch immer, das ist hier ein Baustein. Ich bin ein Teil, wo sie unterstützen kann in ihrer Trauer. Aber durch müssen sie natürlich allein oder selber. Ne? Und unterstützen tun wir oder andere Organisationen oder Freunde. Viele aber ganz viele Freunde, die ihnen helfen. Und trotzdem kommen sie zu uns, weil sie mit jemand anderem noch sprechen wollen, der ein bisschen Distanz auch zu dem Verstorbenen hat.
Und gibt es dann bestimmte Regeln oder Empfehlungen, die Sie haben für den Umgang mit der Trauer bei einem Suizid?
Nein, eigentlich sage ich immer, alles, wie es jetzt ist richtig. Ob sie jetzt nicht aus dem Haus wollen oder ob sie nicht einkaufen gehen wollen oder ob sie ein halbes Jahr nicht zur Arbeit können, all das, wie es jetzt im Moment ist richtig. Da gibt es kein richtig oder falsch. Bei jedem ist die Trauer anders, bei jedem ist der Bezug zur Verstorbenen anders. Da kann man jetzt also wirklich kein Klischee aufmachen und sagen, es gibt ja diese Trauerphasen, wo man sagt, so und so viele Phasen gibt es, aber da sind wir gar nicht so dahinter, dass man sagt, es muss alles in Phasen verlaufen, weil das individuell immer wieder ganz anders ist.
Und eine andere mögliche Reaktion neben der Trauer oder eine Facette davon ist wahrscheinlich ja auch Wut. Also man kann den Suizid ja auch als was sehr Rücksichtloses empfinden,
ja, natürlich,
oder? Wenn man
natürlich.
Bitte, also wie oft gibt es das?
Ja. Bei den meisten kommt Wut auch mal noch vor, ne? Oder Enttäuschung. Wut oder Enttäuschung. Warum hast du mir das angetan? Warum hast du mich so zurückgelassen? Ne? Also diese Gedanken sind dann da. Oder Scham auch, dass man sich schämt. Was müssen wir für ein Elternhaus haben, dass ich mein Kind umbringen muss? Also so gerade in der Stadt ist man ja anonymer, aber gerade in den Dörfern guckt ja auch jeder und weiß ja auch jeder, je nachdem, was passiert ist. Und da ist manchmal ganz schwer. Und nicht nur die Angehörige tun sie dann schwer, sondern auch das Umfeld weiß nicht, wie gehe ich denn jetzt mit demjenigen oder derjenigen um. Ne?
Was empfehlen Sie da? Es reicht ja wahrscheinlich nicht zu sagen, na, denken Sie nicht drüber nach, was die anderen denken oder so. Das hilft ja nicht.
Nein, da kann ich jetzt nicht so viel empfehlen, weil auch da das ein bisschen unterschiedlich geartet ist. Es gibt Hinterbliebene, die sagen, ich habe ganz Schlimmes erlebt. Mir wurde gesagt, ach, das Leben geht doch weiter, sie haben doch noch andere Kinder und. Da kann ich einfach nur fassungslos den Kopf schütteln, dass man überhaupt sowas sagt. Ne? Ich gebe auch nicht so viele Ratschläge immer nur, sondern ich bin also einfach eher so eine Ansprechpartnerin und spreche mit dem Hinterbliebenen darüber.
Und wir hatten gesagt, es kommen nicht nur Angehörige oder Menschen, die jemanden verloren haben durch Suizid, sondern auch Leute, die sich Sorgen machen. Es könnte sich jemand das Leben nehmen, also wenn noch gar nichts passiert ist. Mhm. Was sind da die wichtigsten Punkte? Also zum Beispiel soll, wer sich um den Partner, Vater, Tochter, Freund Sorgen macht, das Thema dem oder derjenigen gegenüber immer anschneiden?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das empfehlen, das ist schon was wir empfehlen. Man muss drüber sprechen. Sprechen Sie es an, also wenn es jetzt am Telefon ist, sprechen Sie Ihren Sohn oder Ihre Tochter an oder Ihren Mann, wie schlecht es ihm wirklich geht. Sagen Sie, dass Sie sich Sorgen machen. Sagen Sie, wie wichtig derjenige oder diejenige ist. Und sprechen Sie auch an, ob eventuell Suizidgedanken schon da sind. Weil einfach oft kann es auch entlastend sein, dass man mal drüber sprechen kann, ohne dass jetzt gleich, was weiß ich, was passiert, dass man jetzt gleich in die Psychiatrie eingewiesen wird, sondern dass einfach mal jemand hört, ja, mir geht schlecht, mir geht so schlecht, dass ich auch Suizidgedanken habe.
Was können Freunde oder Angehörige sonst Wichtiges tun, wenn bei jemand dieser Gedanke plötzlich im Raum steht?
Also einmal eventuell uns anrufen und dann versuchen, dass wir in Kontakt kommen. Das ist so eine Möglichkeit, das machen viele. Oder ich sage dann am Telefon, wir können einen Termin ausmachen, können Sie mit ihm herkommen, können wir dann versuchen, hier zu sprechen. Dann ist er mal angeduckt und dann kann man die Angehörigen auch ein bisschen wieder entlasten, weil das dann bei uns eben einfach ein Stück weit weitergeht.
Ne? Das heißt, man kann nicht sagen, die Suizidgedanken betreffen oft Leute, die sowieso wenig soziale Kontakte haben.
Nein, überhaupt nicht. Das kann wirklich jeden treffen.
Ich weiß noch, wie ich im Studium Jean-Amery gelesen habe, österreichischer Schriftsteller, Widerstandskämpfer, KZ-Häftling, der sich Ende der 70er Jahre das Leben genommen hat und schon davor über das Thema geschrieben hat und gegen dieses Wort Selbstmord, was damals noch typisch war, und sagte, man muss Freitod sagen und diesen Weg zu gehen sei auch nichts Verrücktes, sondern ein Privileg des Humanen, hat der das genannt. Sind denn Fälle denkbar, in denen auch Sie sagen würden, da halte ich mich jetzt raus, das muss seinen Weg gehen?
Ja, also wir sind ja nicht allmächtig. Wir können ja auch nicht alle halten, die tatsächlich suizidgefährdet sind. Dann wird es ja keine Suizidtote geben. Wir können ja nur versuchen, die zu uns kommen, suchen sich ja Hilfe. Da ist ja so, dass ich dann schon sage, ein Teil von ihnen will ja leben, sonst wären sie nicht bei uns. Und diesen Teil versuchen wir dann zu stärken, dass man da wieder das Gleichgewicht wieder ins Lot kommt. Freitod, naja, ist jetzt wirklich so frei, freiwillig, hört sich schön an, aber ich glaube nicht, dass man wirklich da das Wort erkennt, was für eine Not dahinter steht, wenn man sich wirklich das Leben nimmt.
SWR 2 Tandem am Welttag der Suizidprävention. Unser Studiogast ist Dorothea Manz, die seit 9 Jahren in Karlsruhe für den Verein Arbeitskreis Leben Suizidgefährdete und deren Angehörige berät. Wie hat sich dieser Arbeitskreis Leben gegründet? Frau Manz, gab es da einen Anlass oder ein Vorbild?
Ja, der Arbeitskreis Leben kommt aus der Telefonseelsorge her. Also die Gründungsmitglieder waren damals, nächstes Jahr haben wir 30-jähriges Jubiläum tatsächlich, waren damals in der Telefonseelsorge tätig und das ist ja ganz anonym, ne? Und habe da festgestellt, dass immer wieder Leute anrufen, die suizidgefährdet sind und dass da vielleicht doch besser wäre, es gäbe eine Bezugsperson. Und nicht jedes Mal bei einem anderen die gleiche Geschichte erzähle, sondern dass man so wirklich eine Bezugsperson zugeordnet bekommt und dann eben daran arbeitet, sich im Prozess entwickeln kann. Und da hat sich der Arbeitskreis Leben dann gegründet.
Und wie ist es jetzt organisiert? Also, ich meine, Sie sind hauptamtlich, aber es gibt wahrscheinlich auch Ehrenamtliche, haben Sie vorhin gesagt.
Genau. Also wir sind 2 Hauptamtliche auf einer Stelle und haben im Moment immer so zwischen 10 und 15 Ehrenamtliche. Auch ein ehrenamtlicher Vorstand. Und die machen in der Regel die Gespräche. Also wir bilden die auch aus, 9 Monate lang, wird es ausgebildet zur Krisenbegleiterin. Und die werden dann von uns praktisch aktiviert. Wenn ich am Telefon jemand habe, mit dem ich spreche und sage, oh, passt so und so, dann rufe ich einen unserer Leute an, sage, kannst du übernehmen? Und die machen das dann auch und machen dann individuell auch die Gespräche oder die Termine dann selber aus.
Wie wird das Ganze finanziert?
Also wir sind so 50% sind wir finanziert über das Land Baden-Württemberg, Stadt Karlsruhe und Landkreis Karlsruhe. Und die anderen 50% müssen wir über Spende eintreiben.
Sie haben gerade, als die Musik lief, noch gesagt, es gibt nicht nur diese Einzelberatungen, sondern Sie machen auch so eine Trauergruppe. Mhm. Bewährt sich das? Ist das jetzt neu?
Ja. Na, hatte man früher schon mal. Manchmal liegt es auch in der Kapazität von uns. Wir können auch nicht mehr, wir arbeiten zu zweit auf dieser Stelle. Ne? Und jetzt seit 4 Jahren machen wir das konsequent, dass man Trauergruppe anbietet für Hinterbliebene nach Suizid, die auch immer rege besucht ist. Und die geht so, sagen wir mal, 8-9 Mal in der Regel. Und dann beginnen wir wieder eine neue Gruppe.
Was ist da das Wirksame oder das Ziel?
Also was ich erlebe bei den Hinterbliebenen, dass sie einfach sagen, ja, ich bin nicht allein. Der andere, der gegenüber versteht, wie es mir geht, hat auch einen Sohn verloren durch Suizid, kann verstehen, wie schwer es ist, mit dem Thema umzugehen, kann verstehen, wie schwer es einem fällt, wieder weiterzuleben, selber wieder weiterzumachen. Oft ist es ja da so, dass es erstmal ums Überleben geht, dass die nicht sich auch selber noch umbringen, weil sie gern nachsterben möchte. Das ist einfach auch so ein Phänomen, gerade auch bei Eltern. Und sich gegenseitig stützen.
Kommen mehr Mütter oder mehr Väter?
Mehr Mütter.
Mehr Mütter.
Mhm. Also es kommen überhaupt 2/3 mehr Frauen zu uns in die Beratungsstelle als Männer.
Obwohl Männer ja sich häufiger das Leben nehmen, ne?
Im Umkehrschluss sind es 2/3 mehr Männer als Frauen, ja, die sich das Leben nehmen.
Sie, Frau Manz, waren ursprünglich Krankenschwester. Zuletzt, ja, glaube ich, verantwortlich für die Organisation eines Operationssaals.
Ja, OP-Leitung stellvertretend.
Ja, also schon eine ganz schön verantwortungsvolle Aufgabe. Was hat Ihnen da gefehlt oder was war Ihnen zu viel?
Nee, ich habe berufsbegleitend schon, also während der Zeit, die Ausbildung zur Gestalttherapeutin gemacht, weil ich auch im Krankenhaus festgestellt habe, also nur die medizinische Seite zu behandeln, ist ein bisschen wenig und ich da schon festgestellt habe, den Leuten tut es gut, wenn man mit ihnen redet, wenn man nicht zuhört, wenn man auch mal im Krankenbett sitzt und sich ein bisschen Zeit nimmt. Und dadurch habe ich parallel gedacht, jetzt muss ich mal noch was anderes machen, das ist mir zu wenig, nur so medizinisches, körperliche eben zu machen.
Können Sie Gestalttherapie kurz erklären?
Da geht's ja nicht, das ist einfach eine Form von Psychotherapie. Da geht es auch so ein bisschen mehr im Hier und Jetzt arbeiten. Wird auch, weiß nicht, ob Sie schon mal was vom heißen Stuhl gehört haben.
Dass ja, oder leerer Stuhl.
Ja,
ne?
Genau, dass man da imaginär jemand drauf sitzt und versucht auch einen Konflikt zu lösen, der vielleicht auch, ohne dass derjenige dann anwesend ist, also so in der Art.
Warum hat sie gerade diese Therapieform angezogen?
Hat sich einfach ergeben. Ich habe gedacht, ich möchte mal was anderes machen. Habe es zufällig im Briefkasten, eine Selbsterfahrungsgruppe drin gehabt. Und habe gedacht, so, da gehe ich jetzt mal hin und melde dich dort.
Und Sie haben als Gestalttherapeutin dann aber nicht praktiziert?
Nein, eben dann nicht. Ich bin dann, habe dann geheiratet, gerade wo ich fertig wurde, bin 2 Kinder bekommen. Und dann gedacht, ach, was machst du jetzt, das ist so eine Ausbildung? Und die liegt jetzt brach. Und habe dann in der Zeitung gelesen, dass der Arbeitskreis Leben Ehrenamtliche sucht. Gedacht, das machst du jetzt.
Hilft Ihnen die gestalttherapeutische Ausbildung bei dem, was Sie jetzt machen?
Zum Teil. Es gibt mir mehr Sicherheit, wie wenn ich jetzt noch gar keine Ahnung gehabt hätte vorher.
Und dass Sie dann tatsächlich sich interessiert haben für die Suizidprävention und dachten, das ist was für mich, was war's?
Es ging gar nicht nur um Suizidprävention. Ich wollte mit Menschen arbeiten, ich wollte so Gespräche führen, ich wollte so Therapiegespräche führen. Da wusste ich ja noch nicht, dass das so ehrenamtlich ein bisschen anders läuft. Und es hat mich einfach interessiert. Ein Suizid war es dann einfach. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie betroffen war oder sonst irgendwas, sondern mich hat der Mensch interessiert und dann bin da rein zufällig gelandet.
Und dann haben Sie als Krisenbegleiterin diese Ausbildung durchlaufen, wie Sie sie vorhin geschildert haben.
Genau, ich habe sie selber durchlaufen und nachdem ich ein Jahr lang so mitgearbeitet habe, hat es sich ergeben, dass die Stelle frei wurde. Ich habe gedacht, jetzt ist der Zeitpunkt vielleicht gekommen, aus dem OP rauszugehen und das zu machen, was ich schon lange machen will.
Wissen Sie noch die ersten Gespräche, die Sie so geführt haben, wie das für Sie war?
Aufregend. Erstmal Kontakt zu knüpfen und jetzt das auch wirklich so offener, professionelle Ebene zu machen. Das war schon aufregend für mich, ja. Aber ganz schnell habe ich auch gemerkt, ja, es passt. Es passt sehr gut. Die Leute sind dankbar, die sind froh, dass jemand da ist. Und darauf kann man aufbauen.
Und war auch irgendwas dann doch ganz anders, als Sie erwartet hätten?
Von den Gesprächen her jetzt weniger. Es ist einfach mit dem Arbeitskreisleben auch viel Organisation, was dazugehört. Eben, man braucht Spendegelder oder muss organisieren, dass die Ehrenamtliche koordiniert sind. Dann haben wir auch Supervision, das muss koordiniert sein. Und ja, im Vorstand und die Vorstandssitzung, es ist einfach viel Vereinsarbeit. Es ist ein Verein und da gehört auch die ganze Vereinsarbeit dazu. Es gibt Mitgliederversammlungen, es gibt Neujahrsempfänge und.
Wie ist es mit dem Nachwuchs?
Mit meinem Nachwuchs oder mit dem Nachwuchs im Arbeitskreisleben?
Nein, ich meinte, wie ist es mit dem Nachwuchs fürs Personal? Also muss der Verein kämpfen, dass er Leute hat, die für ihn arbeiten?
Ja, Ja, muss er. Also viele sind jetzt berufstätig. Es ist nicht mehr so, dass viele Hausfrauen zu Hause sitzen und eine Tätigkeit suchen, wie sie sich noch ein bisschen anders beschäftigen können, sondern die, gerade die letzte Ausbildungsgruppe, die jetzt fertig geworden ist, die steigen jetzt alle gerade ein, sind komplett alle berufstätig und sind jetzt auch mal ein bisschen jünger, also ein bisschen jünger als ich auch, ne? Und ja, das tut uns gut. Das ist ganz arg nötig. Wir suchen immer händeringend alle 2-3 Jahre Leute, die sich ausbilden lassen und sagen, ich mache dieses Ehrenamt jetzt mal. Es ist ein schweres Ehrenamt. Das kann man nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Wir schauen, ist ein Auswahlverfahren. Wir schauen schon, passt das überhaupt? Ist jemand stabil genug, um das auch auszuhalten?
Wie anstrengend ist es denn, das zu machen?
Also es gibt schon Tage, da ist es sehr anstrengend, gerade wenn 2 oder 3 Anrufe reinkommen, wo ich vielleicht noch 30 Minuten versuche, das rauszukriegen, um was geht's denn genau, wie akut ist die Lage gerade, also braucht jemand Akuthilfe oder hat es ein bisschen Zeit, geht es schon länger. Dann parallel ruft eine Schule an und fragt, ob wir kommen zur Fortbildung oder es ruft eine Beratungsstelle an, ob wir kommen, um irgendwas anderes, vielleicht nach dem Suizid, die Mitarbeiter zu versorgen, ja. Also einfach sehr, sehr vielfältig.
Gibt es eine bestimmte Art von Fällen, die einen am meisten belastet auch?
Also mich belastet am meisten eben, wenn ein Suizid passiert ist, wenn es gerade Kinder oder Jugendliche sind. Ich bin selber Mutter und da merke ich immer, da ist immer schnell meine Grenze erreicht. Also dass ich aufpassen muss, dass ich mich da nicht reinziehen lasse in den Sog.
Fällt Ihnen ein Beispiel ein, was Ihnen besonders nachgegangen ist?
Ja, es war mal eine Mutter da, die hat eine 13-jährige Tochter gehabt und die hat sich eben umgebracht. Und die Mutter hat sie noch versucht zu reanimieren, als sie heimkam und sie gefunden hat. Und danach ging es da noch darum, dass man eben vielleicht noch durch Organspende dem Ganzen noch einen Sinn geben könnte. Und dadurch dann auch noch mal die Tochter weggenommen wurde, bevor sie tot war. Und die Mutter das nachher fast gar nicht verkraftet hat, weil einfach zu viel da auf sie eingestürzt ist. Und das hat mich sehr mitgenommen.
Müssen Sie solche Fälle dann auch noch irgendwie nachbearbeiten?
Ja.
Was passiert da?
Ja, wir haben 14-tägig Supervision, was auch Pflicht ist für alle Mitarbeiter, also für uns Hauptamtliche und für die Ehrenamtliche. Da werden die, ich sage jetzt mal Fälle, da wird es einfach vorgestellt, besprochen, geschaut, wie geht's mir damit? Bin ich zurechtgekommen? Was war schwer für mich? Was war leicht für mich? Was habe ich vielleicht übersehen oder hätte ich anders machen können? Und die Gruppe unterstützt dann auch gemeinsam mit einem externen Supervisor und gibt eben auch ihre Beiträge dazu. Aber da fällt mir auf, da bist du jetzt ein bisschen bist ganz komisch geworden, als du das erzählt hast. Oder da fällt mir das auf, sodass man sich ganz stark reflektiert. Und auch zur Entlastung, hauptsächlich zur Entlastung.
Geben Sie die Klienten, sage ich jetzt mal, dann auch weiter, also und empfehlen dann, haben Sie einen Therapeuten oder Krankenhäuser, mit denen Sie zusammenarbeiten?
Nein, haben wir nicht. Also die Psychiatrie natürlich, die weiß, dass es uns gibt und wenn wir gar nicht mehr wissen, wie oder jemand so stark gefährdet ist, dass ich wirklich auch Angst habe und er sich drauf einlässt, dann gucken wir auch, dass die in die Psychiatrie gehe. Aber das ist so immer das letzte Mittel, das man eigentlich anspreche.
Wieso?
Weil da niemand hin möchte. Einfach die, manchmal waren schon drin, sagt, da gehe ich nie wieder hin. Oder die anderen sagen, ich bin doch nicht verrückt. Was ist denn mit mir? Ich war so, was will ich in der Psychiatrie? Das sind ja lauter Verrückte und mir geht's doch nur schlecht. Und das ist ein bisschen ein heikles Thema.
Wie gut können Sie Feierabend machen und das Büro zumachen sozusagen?
Also manchmal kann ich es ganz gut, weil ich einfach zu Hause oder privat viel mache oder um die Ohren habe. Ich habe noch 2 Töchter, da geht viel ab gerade und ich habe Freunde und eine große Familie tatsächlich auch noch. Ich mache Musik, also ich bin Sängerin, singe in einer Band mit und dadurch bin ich einfach auch anders beschäftigt. Aber manchmal nehme ich es auch mit heim und denke, oh, jetzt hast du das jetzt richtig gemacht, hast du alles erkannt oder war das jetzt vielleicht doch ein bisschen falsch eingeschätzt. Also das passiert mir auch, dass ich da eine ganze Nacht überlege, am nächsten Tag wieder hingehe, denke, hoffentlich ist das jetzt auch gut gegangen und hast es nicht falsch eingeschätzt und so, ja.
Sie können wahrscheinlich mit niemand drüber reden, oder? Das darf man nicht wahrscheinlich.
Nee, sicher vertraulich. Ansprechen tue ich trotzdem alles mal was. Heute war es schwierig für mich oder so. Das sage ich meinem Mann dann schon, doch.
Und ist es dann häufig so, dass oder kann man so einen Fall dann in der Regel auf irgendeine Art zu Ende bringen und abschließen? Oder ist es öfter so, dass der Anrufer oder Besucher das Gespräch dann irgendwann abbricht und geht und Sie wissen dann nie, wie die Geschichte weitergeht?
Nee, so ist es nicht. Also mir, das hat schon einen Prozess, das ist ein oftmals längere Zeit da, sagen dann auch, oder im Gespräch ergibt sich das dann, dass sagt, wie sieht es denn im Moment aus? Mir scheint es, geht Ihnen besser. Oder Sie sagen von sich aus, Frau Manns, es geht mir viel besser. Und dann lässt man das ein bisschen ausschleichen und dann beenden wir auch diese Begleitung. Sagt dann, wir beenden das jetzt einfach, falls es wirklich wieder schlechter wird oder sonst was, können Sie jederzeit wieder hier anrufen, sodass einfach auch so ein Abschluss gemacht wird. In der Regel ist es eher so.
Wie sinnstiftend ist der Beruf für Sie?
Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass es uns gibt. Einfach, weil doch immer mehr Menschen draußen allein sind auch, die niemand haben, mit dem sie reden können. Also manchmal ist es wie bei der Telefonseelsorge, dass die auch anrufen und sagen, in der Telefonseelsorge komme ich nicht durch. Ich muss jetzt aber mit jemand sprechen, kann ich mit Ihnen sprechen? Und wenn ich dran bin, klar, dann machen wir das auch. Das kann auch sein, dass es jemand nicht aus Karlsruhe ist, sondern aus Berlin, der zufällig irgendwie unsere Nummer gefunden hat. Dann ist natürlich nur eine telefonische Begleitung, dann versuchen wir es da. Und ich spüre einfach, dass wir gebraucht werden. Und das macht für mich schon sehr viel Sinn.
Und Sie erleben auch wirklich, dass es was bringt?
Ja, das erlebe ich. Wird auch gesagt. Das hat mir jetzt schon mal geholfen. Jetzt sehe ich ein bisschen klarer oder jetzt komme ich ein Stück weiter. Darf ich mich wieder melden? Und das biete ich dann auch immer an. Melden Sie sich einfach wieder, wenn Sie vielleicht mit Ihrem Angehörigen gesprochen haben oder wenn Sie ein bisschen weiter sind. Dann können wir noch mal gucken, ob das jetzt passt und was weiter unterstützen kann.
Und haben Sie auch mal ein Tief oder haben Sie auch schon gedacht, oh, jetzt höre ich auf?
Ja. Also einfach, wenn es zu viele Fälle sind, die vermeintlich hoffnungslos sind, also einfach denen geht es schon immer schlecht und die kommen einfach nicht mehr in die Spur und immer wieder, alle Jahre rufen sie wieder an und es verändert sich nichts. Es ist immer die gleiche Situation und es verändert sich nichts. Und da denke ich dann mal, boah, jetzt habe ich auch bald keine Lust mehr.
Was müsste denn übergeordnet passieren, damit die Suizidrate sinkt? Also wenn wir zum Beispiel ja schon betrüblich viele Suizide unter alten Menschen haben, sagt uns das was über das Alter oder über die Gesellschaft, in der diese alten Menschen leben?
Na, beides. Sie werden älter, als es früher der Fall war. Die Leute sind älter. Dadurch sind sie natürlich auch schneller einsamer, weil durch die Freunde dann auch wegsterben irgendwann. Also ich denke, es ist beides. Ne?
Was haben Sie über sich selber erfahren durch diese Arbeit?
Also meine Belastbarkeit, meine Grenzen tun sich da auf. Wann ist genug oder wann geht es jetzt eben nicht mehr? Jetzt muss ich wieder aufpassen. Und doch schon auch, dass es das, was ich früher schon immer so ein bisschen verfolgt habe, das Interesse am Menschen oder die Neugier am Menschen, dass die für mich gut ist, dass das für mich auch mir was bringt, dass auch mich weiterbringt.
Hat sich denn Ihr Umgang selber mit Problemen verändert durch die Tätigkeit?
Teilweise, ja. Gerade bei Trauer reagiere ich ganz anders, als ich das früher getan habe.
Nämlich?
Ich habe jetzt einfach einen besseren Blick drauf und weiß, dass man doch dass man anspricht, dass man drüber redet. Und wenn man nur sagt, ich weiß jetzt nicht, wie ich mit dir umgehen soll, aber ich bin da oder ich würde dich gerne unterstützen, sag, was du brauchst. Also ganz konkret über was anspricht. Das ist das eine. Und dass man es nicht so abtut. Ja. Ja, ist das ja auch wieder vorbei oder wird es ja alles wieder besser? Und nee, das ist nicht so. Man muss da einfach dran arbeiten.
Ist da auch so eine Art Lebensmotto draus gewachsen für Sie?
Nicht wirklich, nee. Ich mache es gern und es macht mir Freude. Es macht mir wirklich Freude und das befähigt mich einfach. Das beflügelt mich auch.
Danke, dass Sie in der Sendung waren und danke, dass Sie diese Arbeit machen. SWR 2 Tandem mit Dorothea Manns. Am Mikrofon war Bernd Lechler. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer.